Saison ist vorbei. Royal Union Saint-Gilloise ist Pokalsieger 2025-26 und Vizemeister in Belgien. Was bleibt, ist eine Saison voller Emotionen, großer Abende und einer Mannschaft, die Belgien und auch Europa erneut gezeigt hat, warum Union mehr ist als nur ein Fußballverein. In der neuen Ausgabe von Tribüne S, zu der ich euch ganz herzlich begrüße, mein Name ist Danny und wir sprechen natürlich wieder mit Justus vom Fanclub Union über die letzten dramatischen Wochen dieser Spielzeit, über eine Niederlage in St. Truiden und die rote Karte gegen Kevin McAllister, über die Aussagen von dem Kapitän, über das Pokalfinale gegen Anderlecht und natürlich auch auf das, was auch so auf den Rängen im belgischen Fußball passiert. Wir sprechen über ein enttäuschendes Ergebnis, zumindest in Brügge, das bittere 0:0 in Gent und jenes Spiel, was die Saison beendete, nämlich ein furioses 5:1 gegen Anderlecht. Am Ende wollen wir noch das Spiel der Saison, den Spieler der Saison und die Legende der Saison küren. Es ist eine Saison zwar ohne Meistertitel, aber vielleicht trotzdem eine Saison, die man niemals vergessen wird. Willkommen bei Tribüne Est, willkommen Justus, schön dich mal wieder zu hören.
Lieber Danny, liebe Zuhörenden, schön, dass ich hier sein kann.
Wir haben einen straffen Plan vor uns, deswegen will ich mich gar nicht bei der Vorrede aufhalten, sondern nehme dich direkt mit in das wunderbare oder vermeintlich wunderbare St. Truiden. Ich hoffe, ich habe es halbwegs ordentlich ausgesprochen.
Ja.
Dort gab es eine 2:1 Niederlage und eigentlich ist das der Moment, der nach, wenn ich es richtig berechnet habe, glaube ich 35 Spieltagen, an denen Union an der Tabellenspitze stand. Also die ersten zwei, glaube ich, waren es Anderlecht und ab dem dritten Spieltag bis zum 30. der normalen Phase und dann eben auch bis zu diesem Spiel der Top-Runde war man an der Spitze und dieses 2:1 hat alles ein bisschen geändert. Es war ein besonderes Spiel, weil Kevin McAllister früh die rote Karte gesehen hat, unser Kapitän dann den Schiedsrichter und den Verband ungewöhnlich scharf kritisiert hat. Das liegt eben auch dran, weil, glaube ich, 2 oder 3 Spieler dann gelb gesehen haben und das eben die gelbe Karte war, die für eine Spielsperre sorgte. Und in belgischen Medien wurde nach dieser Niederlage diskutiert, ob Union erstmals so ein paar schlechte Verlierer-Vibes ausgestrahlt hat. Und fangen wir vorne an. Es ist, glaube ich, die Szene des Spiels, die rote Karte gegen McAllister. Für dich vertretbar?
Ich denke, es ist eine kann-rote Karte, keine muss. Das Foul ist dumm und halt sehr Rugby-mäßig, sage ich mal. Und an der Stelle wäre es natürlich besser gewesen, den Spieler einfach laufen zu lassen. Und selbst wenn man sich dann ein Tor fängt, ist das Spiel nicht so vorbei, wie wenn man dann 80 Minuten zu 10 spielen muss. So, aber ich meine, McAllister hängt sich immer rein. McAllister macht eigentlich sehr kluge Fouls. McAllister setzt ab und zu dann auch Fouls. Also es gab mal ein ähnliches Foul, wo er auch so eine Art Rugby-Move gemacht hat, um ein Tor zu verhindern. Das war aber halt zum Ende eines Spiels, wo er halt ganz klar die rote Karte dann auch in Kauf genommen hat. Aber das ist halt was anderes, wenn es nur noch 20 Minuten zu spielen sind. Insofern ist es doof. Ich denke, wir werden da alle von lernen, sowohl in der Mannschaft als auch McAllister selber. Das Spiel war dann, ging ja drauf und runter und man hätte ja fast noch den Ausgleich zumindest geholt gehabt. Oder hatte den Ausgleich sogar und fängt sich dann diesen dummen Elfmeter. Ja, wie siehst du das? Wie hast du die rote Karte erlebt?
Ja, also ich fand das ganze Spiel irgendwie, aber da bin ich halt auch zu sehr Fan. Ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass der Schiedsrichter, das wurde ja immer mal schon diskutiert, wir hatten das ja auch in mehreren Episoden, dass häufig in Belgien diskutiert wird, wird Union im Prinzip milder behandelt, insbesondere unsere Kapitän als andere. Und da haben wir immer auch gesagt, es ist eine spezielle Spielweise, was hat. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, in diesem Spiel wird der Schiedsrichter das ganz besonders klarstellen, dass das hier anders ist. Und denn die Karten waren schon heftig. Die rote Karte war für mich tatsächlich, aber nochmal, ist eine Schiedsrichterentscheidung. Ich muss auch aufpassen, dass man dann irgendwie so schlechter Verlierer ist. Aber ich habe das nicht als rote Karte empfunden. So, also ja, auf jeden Fall saß er ja 80 Minuten oder die 78 Minuten da auf der Treppe. Das war halt auch so ein Bild, wo dann auch so ein paar Memes entstanden sind, wo man überlegt hat, ärgert er sich über sich selbst? Ärgert er sich über den Schiedsrichter oder was passiert da? Aber vielleicht ist, zeigt das eben auch, dass er mit den Konsequenzen selbst nicht so gerechnet hat und ja, wie sehr er eben auch mit Union da mitfiebert und eben unbedingt wieder zurück wollte. Also der hat, war auch fest ausgegangen, dass die Wahrprüfung eine Korrektur der Entscheidung führt. Aber das war schon ja ein besonderer Moment. Für mich war es keine rote Karte, also wirklich. Aber nochmal, das immer eine individuelle Sichtweise und sowas ist halt recht leicht zu sagen. Offensichtlich werden sie ein paar Sportverantwortliche in Belgien anders bewertet haben. Zumindest ist mir der Aufschrei in den Medien danach nicht bekannt geworden.
Ja, das ist, ich meine, in Belgien muss man aber auch sagen, dass natürlich die meisten Leute Fan von Club Brügge oder anderen größeren Vereinen sind und dann an der Stelle auch eher das St. Truiden gönnen als uns. Mhm. Ich finde halt, also es war keine rote Karte, weil er irgendwie der letzte Mann war, das war nicht der Fall.
Ja.
Aber die Schwere des Fouls ist halt so, er geht da halt schon ungestüm rein und hat halt keine Chance, den Ball zu kriegen. Und dann, zwar nicht so, dass der Gegenspieler sich groß verletzen kann, also das spricht dann eigentlich eher gegen die rote Karte. Mhm. Aber ich finde das, also es ist unglücklich und man muss da keine rote Karte geben, aber ich finde jetzt nicht, dass das eine krasse Fehlentscheidung ist, die da zu geben. Aber da kann man sich auch dran ändern und wenn man dann sehr Fan ist, nimmt man das so wahr. Ich denke, man kann an der Stelle halt auch nochmal sagen, dass sich das halt so ein bisschen geben und nehmen ist. Der Schiri ist aber auch schon mal aufgefallen, dass er ein bisschen gegen uns gepfiffen hat in einem anderen Spiel, wenn ich mich recht entsinne.
Mhm.
Aber ja, andererseits muss man sowas halt auch gewinnen, wenn man Meister werden möchte oder verhindern, die rote Karte zu kriegen und dann das Spiel nicht verlieren an der Stelle. Und ja, das war natürlich dann der Kantelpunkt für die Playoffs.
Und in Elfmeter war das ein Elfmeter, ja, da hat auch keiner diskutiert, aber so irgendwie habe ich so gedacht, Mensch, da ist doch niemand da so hingegangen, der läuft da so rein in das Bein, aber da hat keiner diskutiert, also muss es ja einer gewesen sein, so. Aber das war schon zu spät und alles, also das lief schon alles irgendwie extrem gegen uns, oder? Das war schon irgendwie ein
Spiel. Ja. Aber ich meine, also man kann jetzt natürlich sich überlegen, war das jetzt, dass der Schiri irgendwie so krass gegen uns war? Ich glaube eher, dass man sagen kann, dass es einfach ein Tag war, wo wir, hast du Dreck am Schuh, hast du Dreck am Schuh, ne? So, also ich glaube einfach, dass es vorkommt und es ist halt eine, das ist einfach, diese Saison war lang, die Saison war nochmal anders herausfordernd als die letzten Saisons. Und obwohl wir vom Punktestand und so ganz gut gespielt haben, haben wir ja auch einfach nicht immer wirklich gut gespielt. Das war zum Teil schon sehr zäh. So, und anscheinend, ich denke, dass das halt so der Punkt war, wo dann die Müdigkeit, eine mentale Müdigkeit und ein bisschen auch die Nerven aufgegeben haben und die Spieler auch nicht ganz wussten, wie sie damit umgehen sollen. Ich glaube, dass das vielleicht so ein bisschen der Fehler ist. Oder das der Problem. Ich würde an dem Spiel, es war auf jeden Fall der Kantelpunkt halt, aber es war gleichzeitig halt einfach auch zäh und ein bisschen Pech und ja, letzte Saison hätten wir das gewonnen.
Ja, genau, und du hast eigentlich schon gesagt, als Meister musst du das halt gewinnen, weil zumindest das Unentschieden rausholen, die Chancen waren da, ne, so, ja. Und das wäre natürlich einfacher gewesen mit Elfmann. Das ist schon ein Thema, aber beim nächsten Spiel wusste man nicht, also klar waren alle frustriert nach dem Spiel oder enttäuscht über den Verlauf, so, aber die Mannschaft gab im nächsten Heimspiel gegen KV Mechelen sofort eine Antwort mit einem 3:0. In belgischen Medien wurde der Begriff einer meisterlichen Reaktion geprägt. Man darf nämlich nicht vergessen, dass unser Kapitän gesperrt war und das schon beachtlich war, wie souverän man dort auf den Platz gegangen ist und was man für, oder da waren ja mehrere dann gelb gesperrt. Also McAllister muss ja auch gefehlt haben durch die rote Karte. Also ich glaube, da haben viele nicht damit gerechnet, dass es hier so ein souveränes 3:0 gibt und das war ein starker Auftritt.
Ja, definitiv. Ich denke halt, was man nochmal sagen kann, die Leute waren halt in dem Spiel gesperrt. Wenn jetzt wirklich der große Komplott da gewesen wäre, hätten die Komplotteure natürlich sorgen müssen, dass die Karten erst in dem Spiel fliegen und die Spieler gegen Club Brügge gesperrt sind. Gut, da kommen wir gleich noch zu. Aber ja, das war eine gute Leistung. Es war ja auch eine gute Saison insgesamt. Und das war das Fazit, ziehen wir später noch. Aber ja, ich habe jetzt schon nochmal Gedanken zum Fazit.
Okay, dann machen wir einen Break im Wettbewerb, damit wir chronologisch vorangehen. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen nicht ganz verkehrt, das zu erkennen, wo eben dann auch die Emotionen steckten und wie zeitnah das auch war. Also es war jetzt, man war auf dem zweiten Tabellenplatz abgerutscht, hat aber trotzdem mit dem 3:0 im Heimspiel gegen Mechelen gezeigt, man ist noch da und gibt die Meisterschaft nicht auf. So, und jetzt stand aber das Pokalfinale an. Natürlich ein besonderes und historisches. Man hatte die Chance auf den vierten Pokaltitel. Der letzte stammt aus dem Sommer 2024. Das war aber der Titel nach 90 Jahren. Also da war man lange Zeit nicht vertreten und man traf auf den Stadtrivalen in einem echten Derby gegen Anderlecht, einen großen Traditionsverein. Und wir hatten das ja auch schon mehrfach besprochen, dass man so ein bisschen Sorge hat, was passiert um das Spiel etc. etc. Um es kurz zu machen, Union gewinnt dieses Pokalderby in der Verlängerung. Es ist emotional eins der wichtigsten Spiele, der wichtigsten Siege. Ich finde, Union hat das auch im Social Media wunderbar begleitet, auch danach. Also das ist ein historischer Erfolg, weil es eben ein historisches Derby-Erfolg ist im Pokalfinale. Es war ein extrem spannendes Spiel, ein Tor geschossen, was dann nicht zählte. Dann wieder die Führung, dann ein 1-1 Unentschieden, wo man nicht wusste, wohin geht das. Und dann war die Verlängerung. Und da war Union sehr, sehr stark. Aber es war eben eine Verlängerung. Und damit reden wir nicht über 90 Minuten, sondern 120, die natürlich Union in den Beinen ist. Die Atmosphäre wirkte nach außen. Du warst mittendrin. Ich leider nicht. Die Atmosphäre wirkte etwas aufgeheizt. Es hatte insbesondere was mit dem Fanblock der Anderlechter zu tun, denn dort brannten Fahnen von Union. Hinzu kam eine Choreografie, die dann einen Schreibfehler beinhaltete, was danach in den sozialen Medien diskutiert wurde. Währenddessen ja nicht, weil es keiner so, glaube ich, mitbekommen hat, sondern erst danach. Einzelne haben von einem Fußballkrieg gesprochen. Das kann ich jetzt nicht rund um dieses Spiel direkt nachvollziehen. Das müsstest du nochmal erklären, ob der Begriff der Medien gerechtfertigt war. Fakt ist, es ist ein historischer Moment für Union gewesen und eben der zweite Pokalsieg innerhalb von 3 Jahren. Wie ordnest du diesen Pokalsieg ein?
Ich bin sehr zufrieden, dass wir diesen Pokal gewonnen haben und dieses Spiel gewonnen haben. Ich finde auch die Art und Weise, wie das gewonnen wurde, mit halt Rückschlägen hinnehmen und überkommen, war eigentlich sehr gut. Es war natürlich super unglücklich, dass es Verlängerung war, weil das natürlich die Müdigkeit nochmal vergrößert hat für das darauffolgende Spiel. Ansonsten, das Abseits war hart, fand ich. Also das Tor, das nicht gegeben wurde, weil der Spieler ja nicht so richtig drin ist. Auch wieder so eine Kann-Entscheidung, würde ich sagen. Die liefen jetzt in den Playoffs halt eher gegen uns, kann man dann, oder in dieser Playoff-Phase, ist ja kein Playoff-Spiel. Also kein Spiel in der Liga-Phase der Playoffs. Und das Spiel war gut, die Stimmung von Unionsseite war auch gut. Wir haben es nicht geschafft, uns auszuverkaufen. Das zeigt halt natürlich, dass wir auch nochmal viel Arbeit vor uns haben in der Frage, wie können wir die Fanbase weiter wachsen lassen.
Bei einem bei einem Stadion, was denn nicht erweiterbar ist aktuell, ja.
Ja, genau. Also da kommen wir wahrscheinlich zum Saisonabschluss vielleicht nochmal nächstes Mal dazu. Aber das ist also natürlich eine Frage, die man dazu haben muss. Andererseits war es halt ziemlich einfach, dann auch an Tickets zu kommen, wenn man Kontakte hatte bei Union, was viele meiner bekannten Kreise auch gemacht haben. Es gibt sehr viele schöne Fotos von Gorntoppern, die da waren. Und die Stimmung hat den meisten auch gefallen, von dem, was ich gehört habe. Es ist halt so, dass die Stimmung in dem Stadion einfach nicht rüberkommt und die Anderlechter hatten das Gefühl, dass sie quasi alleine Stimmung machen. Was sie natürlich viel mehr gemacht haben, ist Pyro abbrennen. Es waren wohl auch Freunde von denen, von Ajax Amsterdam und von Lyon im Stadion. Und ich glaube, die Lyon haben zum Beispiel eine Sicherheitsschleuse überrannt einfach. Das heißt, da sind wahrscheinlich viele Feuerwerkskörper reingekommen. Ja, Krieg finde ich ein hartes Wort, vor allen Dingen, wenn man ein Jahr zurückdenkt, sich vor Augen hält, wie die Ultras von Club Brügge durch Molenbeek gelaufen sind und da auch keinen Krieg angezettelt haben, aber doch sehr viel Gewalt, also sehr viel mehr Gewalt, vor allen Dingen auf eine Unbeteiligte irgendwie gekommen ist. Das Einzige, was wirklich gewalttätig war, was ich mitgekriegt habe, das sind 2 Sachen. Das eine war das Verbrennen von Fan-Utensilien von Union-Fans, auch viele Normalo-Sachen dabei, also nicht nur Ultrasachen, durch Anderlecht-Ultras. Ich finde, das ist überhaupt nicht meine Welt, muss ich ehrlich sagen. Aber
sind wir völlig identisch.
Vor allen Dingen dann auch, wenn man es halt Unbeteiligte trifft. Kann gut sein, dass die eine Unioniste antifaschiste Flagge von mir war. Die habe ich vor ein paar Jahren, wurde sie mir geklaut aus der Hand. Das zweite war, dass ein Kumpel von mir, der aber halt in Ultraklamotten unterwegs war, ein paar von seinen, also überfallen wurde und sie rausgegeben hatte an die Überfallenden. Eine Verkettung unglücklicher Umstände, aber es ist halt an der Stelle, wenn man am falschen Ort in oder außerhalb Brüssel wohnt oder sich aufhält, muss man halt vorsichtig sein. Ansonsten weiß ich nichts von irgendwelchen anderen Vorfällen zwischen den Fanlagern. Es gibt Bilder von dieser einen Metro, also von der U-Bahn, die kaputt gemacht wurde, weil sie durch die Station gefahren ist, wo die Union-Fans sind, ohne dass sie da die Türen aufgemacht haben, aber irgendwie aus irgendeinem dummen Planungsfehler musste die Metro da drin halten in der Station und da sind dann halt die Meter übergekocht. Und dann war der Metroverkehr auch erstmal ausgesetzt und wir sind dann mit der Straßenbahn stattdessen gefahren. So, also das ist nicht die schöne Art, irgendwie sich in seiner Stadt zu bewegen. Und dasselbe kann man auch sagen zu den Verwüstungen des Blocks der Anderlechter, wo halt viel kaputt gemacht wurde, viele Stühle geschmissen und so. Ich kann den Frust nachvollziehen, der sich da so ein bisschen äußert, im Sinne von, dass es einfach frustrierend ist, zurzeit Anderlecht-Fan zu sein. Über gestern werden wir ja gleich auch nochmal reden. Das ist das i-Tüpfelchen an der Stelle. Es ist, kann man vielleicht auch die Exkurs einmal machen, keine gute Saison für den Brüsseler Fußball. Obwohl Union halt, also obwohl wir dieses schöne Derby hatten und Union das auch eigentlich eine sehr gute Saison gespielt hat, ist halt Molenbeek ohne Lizenz jetzt wahrscheinlich in der dritten Liga, wenn sie nicht sowieso pleite gehen. Skarbek ist aus der dritten in die vierte abgestiegen und Anderlecht war zwar im Finale, das war so ein kleiner Erfolg, aber und ist jetzt halt auch im europäischen Fußball, wenn sie nicht die Qualifikation versemmeln, aber hat halt wirklich keine gute Saison und das ist jetzt schon die 10. Saison, die nächste ohne Titel. Und ja, also da sind die Gemüter sehr schwierig. Gleichzeitig ist das natürlich keine Entschuldigung, sich so daneben zu benehmen, so, also öffentliches Eigentum so zu kaputt zu machen. Da bin ich kein Fan von. Und es ist dann natürlich, wenn du mit so einem Gewaltding, dass du halt so eine Metro-Tür aushammelst und dann da rausgehen würdest und das tatsächlich zu den Fans der Gegenseite schaffst, dann ist es ja auch eine eher gefährliche Situation an der Stelle, wo Menschen halt auch zu Schaden kommen können. Ne? Also es ist ja eine U-Bahn-Station, wo U-Bahnen fahren, theoretisch. Da kann dann ja auch was richtig schief gehen, wenn man es nicht gut macht. Andererseits waren wir, als auf der Hinfahrt, waren auch Anderlecht-Fans bei uns in der U-Bahn mit und das war alles friedlich. Ich würde halt sagen, dass die halt, es gibt im niederländischen und belgischen Fußball halt immer so eine Gruppe, die der harte Kern genannt wird. Und das ist so eine Mischform aus Ultra und Hooligan, die wir in Deutschland eigentlich gar nicht haben. Also vielleicht manche
im Osten.
Ostvereine gehen so ein bisschen in die Richtung, aber im Spitzenfußball in Deutschland gibt es das eigentlich nicht. Und es ist auch dadurch, dass die Ostvereine ja in einem Ökosystem sind mit den Westvereinen, ist da zumindest dann die Gefahr, dass man als Normalo da jetzt irgendwie richtig Probleme hat, ist ja auch eher begrenzt in Deutschland. So. Und das ist halt in Belgien leider normaler. Und dann ist halt der Hang der Gewalt in den Fanszenen einfach höher als in den meisten deutschen Fanszenen. Ich würde da sogar Ostdeutschland mit reinnehmen, ehrlich gesagt. So das eigene Stadion so zu verwüsten in der eigenen Stadt, wo eigentlich kein anderer Verein spielt. So, also es ist ja wirklich ein neutraler Ort, der Brüssel auch so ein bisschen ausmacht. Ja. Andererseits die Protestformen, die Anderlecht-Fans jetzt machen, dass sie halt Tischfußball im Stadion spielen und halt einfach nicht kommen. Das kann ich nachvollziehen, das ist sehr kreativ. Die Choreo der Anderlecht-Fans im Pokalfinale war auch super. Und ja, so, also das sind so meine Gedanken dazu.
Wobei der Rechtschreibfehler halt viel kaputt macht, ne?
So, ja, natürlich.
Also, und natürlich feiert man den, also sonst würde man irgendwie versuchen, ein bisschen wegzugucken, aber feiert man den, insbesondere wenn die Fahnen verbrannt wurden. Es gibt ja auch eine Fangruppe, ich weiß nicht, so ein italienischer Ableger von Union Boys, ja, deren Fahne da gezogen wurden, die jetzt tatsächlich auch in den sozialen Medien sich da zurückgezogen haben, was ich sehr, sehr schade finde, weil immer so eine spitze Zunge, auch übrigens auch kritisch gegenüber dem Verein, also nicht alles gut, nur gut finden und abfeiern, das fand ich eigentlich ganz gut. Das ist sehr schade und auch die wurde dort verbrannt und das geht mir völlig, das ist mir völlig fern. Ich habe das Prinzip noch nicht inhaltlich ganz verstanden, will das auch gar nicht verstehen, weil es völlig unnötig war. Es hätte die Choreo gereicht, wenn man da ein bisschen Pyro dazu macht und das auch in der Hand behält und nicht alles in Richtung Spieler fliegen muss, wäre das auch eine runde Sache. Das sind wir eben leider noch nicht so weit, wie wir das oft schon dachten. Aber
ja,
wir müssen weiter zum nächsten Spiel, nämlich zum Spitzenspiel. Man hätte wieder den Spitzenplatz holen können, wenn man wie im Hinspiel in einem sensationellen Spiel 2-1 gegen den FC Brügge gewinnt. Diesmal musste man dort spielen. Und es ist, man kann das als den Abend beschreiben, der dann die Meisterschaft klar entschieden hat. Union kassiert eine historische Niederlage gegen Gruppe mit 5-0. Es wurde intensiv die kurze Regenerationszeit diskutiert. Die einen, die sagt, man soll sich mal nicht so haben, das gehört einem dazu. wenn man in den Wettbewerben ist. Andere, die eben gesagt haben, Mensch, Union hatte gar keine Zeit, sich auf dieses Spitzenspiel ordentlich vorzubereiten und man ist dann einfach körperlich und mental leer nach so einem starken Spiel und nach so einem Pokalfinale etc. In sozialen Medien gab es dann noch einen Hitlergruß zu sehen eines Fans im Brücke-Blog, der dann eben auch für Empörung und auch Reaktion sorgte. Was auch für Beachtung sorgte, war, dass trotz dieser 5:0 Niederlage und eigentlich mit damit auch dem Verlust der Meisterschaft, denn eigentlich war das klar, feierte die Union-Mannschaft anschließend nochmal mit dem Auswärtsfans und das wurde eben nochmal, da wurde eben auch nochmal die besondere Verbindung zwischen Team und Anhängern ziemlich klar. Damit die Frage an dich, Justus, war die Mannschaft einfach durch das Pokalfinale mit Verlängerung körperlich und emotional einfach nicht in der Lage, dem FC Brücke auf Augenhöhe zu begegnen?
Das muss man so konsternieren. Ich muss dazu sagen, dass ich mein großes Geschenk hatte an dem Wochenende, Samstag und Sonntag auf einem Musikfestival war. Und das war die beste Entscheidung überhaupt, mich mit Fußball dann gar nicht so weiter zu beschäftigen. Mein deutscher Verein ist ja auch nicht aufgestiegen an dem Sonntag. Also ein wirklich fußballtechnisch sehr gebrauchter Tag für mich. Deswegen habe ich mir nicht mal Highlights davon angeguckt und kann jetzt nur berichten, was geschrieben wird. Ich denke, dass Club Brügge einfach eine super starke Mannschaft ist und hat und auch einfach nochmal viel besser ist als Union zurzeit. Und dass sie sind nicht so viel schlechter als letzte Saison. Und da muss man sich ja auch mal vor Augen führen, dass wir haben in den Playoffs dann gegen Club Brügge 4 Punkte geholt. Und das hat uns, also deswegen haben wir gewonnen. Die Leistung von Union letzte Saison war nochmal viel höher einzuschätzen, als man das eigentlich so im Kopf hat. Also geht mir zumindest so. Und diese Saison ist es so ein bisschen andersrum. Wir haben eine super solide Leistung abgeliefert, aber Club Brügge spielt einfach in anderen Sphären und das hat sich gerade in diesem 5:0 einfach gezeigt. Ich finde es zu einfach, wenn man jetzt sagt, ja, dass der Kalender nicht für uns war. Ja, der war schwierig. Club Brügge hatte solche Situationen auch schon mal und ist halt trotzdem Meister geworden. Wir sind jetzt, es war ja auch die letzte Playoff-Saison, wir sind 5-mal in den Playoffs, haben wir oben mitgespielt. Wir sind davon 3-mal als Erster in die Playoffs gegangen und alle 3-mal haben wir verloren in den Playoffs gegen Club Brügge, was ja auch eine krasse Leistung ist. Ich glaube, man unterschätzt Club Brügge so ein bisschen, weil sie halt sich die Kraft so ein bisschen aufsparen für die Playoffs, aber so gewinnt man die Playoffs halt. So ist es, der Erfolg gibt ihnen da ganz klar recht. Wird spannend nächste Saison, wie das ohne Playoffs sein wird, weil dann die ganze Saison natürlich einen anderen Spannungsbogen hat. Aber wie heißt es so schön, gutes Pferd springt nur hoch, wie es muss, so hoch, wie es muss. Und das hat Club Brügge die letzten Jahre halt dann in den Playoffs auch immer bewiesen, finde ich. Letztes Jahr ging das schief. Dieses Jahr ging es von Unionsseite aus schief. Ich finde, man kann dann sagen, dass die Mannschaft wirklich leer war. Brügge hat super gespielt. Ich glaube halt gar nicht so sehr, dass es körperlich ein Problem ist, sondern vielmehr mental. Aber dann, das liegt dann natürlich auch ins Körperliche so ein bisschen über. Und es, ja, was kann ich zu dem Spiel noch sagen? Ich habe, das Einzige, was ich mir angeguckt habe, ist ein kurzer Clip von dem Fallrückzieher-Tor von McAllister, das da nicht gegeben wurde.
Ein
wunderschönes Tor.
Ja. Und das müsste eigentlich auch bestraft werden, dass man so ein Tor aberkennt. Also,
ja.
Das ist wirklich schade. Ja.
So, und also, ich meine, das Spiel war ja durch zu dem Zeitpunkt, von daher hätte man da vielleicht auch mal 12 Grad sein können, aber so sind halt die Regeln. Ich finde aber auch, das war ein Kann-Abseits und kein Muss-Abseits, weil der andere Spieler ja, also weil das Abseits ja viel weiter vorher war zeitlich, meine ich. Und ja, super ärgerlich. An der Stelle könnte man jetzt Club Brügge beglückwünschen, was ich aber nicht tue, weil ich finde, obwohl ich anerkenne, dass sie viel besser spielen und zu Recht Meister geworden sind vom Spielerischen, was sie sehr unmeisterlich machen, ist halt der Umgang mit den rechten Fans und mit gewaltbereiten Fans, aber vor allen Dingen mit wirklich Neonazi-Fans, die halt total normalisiert Hitlergruß zeigen. In den Medien wurde jetzt ja nur dieser eine Fall besprochen. Es gibt noch mindestens eine Aufnahme von einem anderen Fan, der das auch macht. Es ist auch nicht das erste Mal, dass sowas passiert, weder wenn wir da spielen, noch wenn andere, ich denke mal, linksgesehene Clubs da spielen, wie zum Beispiel Standard Lüttich. Aber ich glaube, es kann auch gegen jeden anderen passieren, dass sowas vorkommt. Und eigentlich kann es nicht die Aufgabe der Auswärtsfans sein, da mit einer Kamera die ganze Zeit drauf zu halten, weil sonst sich keiner kümmert. Und das, was Club Brügge geschrieben hat danach und dass sie Stadionverbot verhängt, ist okay, aber auch an der Stelle macht Club Brügge nur das, was absolut notwendig ist. Man kann an der Stelle auch nochmal verweisen auf diese Gruppe North Fanatics, die schon vor dem Pokalfinale letztes Jahr gesperrt wurden, weil sie ähnliche Grüße gemacht haben bei einem Auswärtsspiel bei Standard Lüttich. Also es war dann nicht der römische Salut, sondern eine andere, der aber genauso verboten ist in Deutschland zum Beispiel und im Stadion einfach nichts verloren hat. Und trotz des Verbots hing die Fahne schon ein paar Spieltage vor dem Pokalfinale wieder von dieser Gruppe im Stadion und ist jetzt total normalisiert. Und Club Brügge hat es super normalisiert, sich darum nicht zu kümmern, die Leute zu decken und sich grundsätzlich da sehr unmeisterlich zu benehmen. Mir tut es persönlich stark weh auch, dass eine Club-Ikone von Hannover 96 da gelandet ist mit Nicolò Tresoldi, der ja eine wunderbare dritte Saison gespielt hat auch. Aber ich kann und möchte das nicht feiern, weil dieser Verein an der Stelle einfach so stark daneben liegt und ja, muss man dann mit leben aus Club Brügger Sicht, aber es ist so einfach, da entschiedener gegen vorzugehen. Also einfach weiß ich nicht, aber es gibt Vorbilder ist in Deutschland oder England, wo das gut funktioniert hat und wo das geklappt hat. Und ja, also sowohl die Fanszene von Club Brügge muss mal da durchgreifen, als auch der Verein. Und das beides nicht tun, tut einen riesen Haken, einen Häkel, wie heißt das auf Deutsch? Ja, ist ein Riesenproblem und nicht akzeptabel.
Es gab, um zum Sportlichen zu kommen, dann trotzdem noch die theoretische Chance, obwohl eigentlich nach dem 5:0 alles durch war, trotzdem noch die theoretische Chance. Die war aber am vorletzten Spieltag dann erledigt, als es nur 0:0 in Genk gab, weil parallel Brügge hat auch Remis gespielt. Also hätte man gewonnen, hätte man es dann auf den letzten Spieltag noch spannend machen können. Das ist nicht passiert. Das 0:0 ist nicht der eigentliche Moment. Tatsächlich ist es rein praktisch der eigentliche Moment, wo die Meisterschaft verloren ging. Aber eigentlich ist es am Spieltag zuvor mit dem 5:0 passiert. Letztes Spieltag wollte es so, oder Spielplan, dass es nochmal ein Derby gegen Anderlecht gab. Und es gab ein 5:1 Sieg vor einer imposanten Heimkulisse und einer witzigen Auswärtsfahrerkulisse. Du hast schon angesprochen, da wurde Tischfußball gespielt. Ansonsten war die Kurve relativ leer. Wie ist dieses 5:1 erklären? Ist das einfach das letzte Spiel der Saison? Merkt man, dass Anderlecht was nicht in Ordnung ist? Merkt man, dass Union jetzt das letzte Spiel aber nochmal motiviert war und im Prinzip auch personell ja fast komplett da war, bis auf die Langzeitverletzten? Wie schätzt du den Saisonabschluss mit 5:1 ein?
Ich würde ja sagen zu allen Thesen, die du gerade aufgestellt hast. Der Anderlecht ist schwach, da haben wir schon drüber gesprochen. Das hat sich da jetzt nochmal ganz erkläglich gezeigt. Eigentlich kann die Mannschaft von den individuellen Stärken von Anderlecht mehr und irgendwas scheint da wahrscheinlich psychisch einfach nicht zu stimmen. Die rote Karte von Thorgan Hazard steht da auch so ein bisschen als Beispiel für. Das war beim Stand von 13:0 oder 14:0, also da war eigentlich die Messe auch schon gegessen. Union, ich denke, dass sich die Spieler, die gehen und die ganze Mannschaft einfach vernünftig verabschieden wollten. Es war ja auch ein Abschiedsspiel für Guillaume Francois, der das völlig verdient einen riesen, also sehr bejubelt wurde, der ja in der Kabine einfach ein sehr beliebter Spieler ist, sowohl bei den Mitspielern als auch bei den Fans, obwohl er nicht so oft spielt und natürlich so ein bisschen, also mental ist er voll bei der Sache und ein riesen Gewinn für die Mannschaft. Spielerisch zeigt sich halt, dass er aus der Zweitliga-Zeit kommt und nicht sehr ergänzend ist zu dem, was auf dem Platz passiert. Deswegen ist es auch folgerichtig, dass er seine Karriere jetzt da an der Stelle zu Ende geht. Andererseits wirklich Hochachtung vor ihnen, was für eine tolle Karriere, sehr schön bei dem Club, was für ein großartiger Fußballspieler, super sympathischer Typ. Ich wünsche ihm alles Gute. Ja, ich hoffe, also es werden natürlich auch andere Spieler wieder verkauft werden. Ich denke nicht, dass der Großteil des Teams zusammenbleibt. Wobei wir ja weiter sind bei dem Stadiondossier und dann der Plan war, ein bisschen, also ich sage mal nicht ins Risiko zu gehen, aber finanziell ein bisschen mehr machen zu können, weil absehbar, also jetzt Geld investiert werden muss für das Stadion, aber sobald das Stadion da ist, halt viel mehr Geld auch eingenommen werden kann, so der Plan zumindest. Und ja, also ich denke, dass das mit einer Rolle spielt, dass halt jetzt auch Spieler Tschüss sagen werden. Ich will jetzt keine Gerüchte machen, in die Welt setzen. Aber da werden wir eine andere Mannschaft sehen im August. Und auch zum Teil völlig zu Recht, dass Spieler weitergehen und ihre Karriere weiter ausbauen und halt auch mehr Geld verdienen. Nach wie vor zahlen wir ja auch nicht sehr hoch für das, was die Spieler erreichen. Und ja, andererseits, also das Wetter war phänomenal. Das ist natürlich dann nochmal anders als in den meisten anderen Stadien, weil die Sonne wirklich auf diese Tribüne knallt. So, also da muss man auch selber ein bisschen aufpassen, dass man nicht einen Hitzeschlag kriegt oder so. Und es ist ja wenig Schatten dann in dem Moment da. Was für Herbst und Frühling super toll ist, im Sommer kann das halt schon auch eine Herausforderung werden als Fan. Und ja, es hat einfach alles geklappt. Schöner Fußball, schöner Abschluss für die Saison, die halt aus meiner Sicht auch nicht so negativ gewertet werden sollte, trotz der Niederlage.
So lese ich das auch in den Foren, dass der Großteil das eben so sieht, insbesondere die tollen europäischen Spiele. Aber also Abschluss mit einem 5:1 Sieg, man ist entsprechend Vizemeister und hat eben den Pokal geholt und den Vizemeister Titel und dürfte damit auf jeden Fall oder spielt auf jeden Fall im nächsten Jahr europäisch, muss dann halt durch die Quali-Phase der Champions League, richtig?
Ja, wir müssen 2 Quali-Runden überstehen, also 4 Spiele und potenzielle Gegner stehen auch schon fest, wobei wir ein paar von denen schon können. Der GAU an der Stelle, wenn es Fenerbahce werden sollte, wir sind nicht gesetzt, also in der unteren Hälfte von den ersten 4 aufeinandertreffen. Wenn wir das nicht schaffen, spielen wir aber auf jeden Fall die EL in der Gruppenphase. Was von den Reisestädten vielleicht sogar spannender sein könnte und wo wir eigentlich mit der Erfahrung, die wir jetzt haben, vielleicht die Chance haben, auch weiterzukommen, als es in der Champions League wahrscheinlich ist. Andererseits ist es finanziell, die Champions League ist hier so viel besser als die Europa League. Ich meine, Freiburg hat 2/3 von dem gekriegt, was Frankfurt gekriegt hat an Europageld diese Saison. Und Freiburg war halt im Finale und Frankfurt ist in der Gruppe raus. Und da, ja, kann man dann schon sagen, was eigentlich besser wäre für uns.
Ja, okay, also da kommt auf jeden Fall nochmal eine Qualifikation auf uns zu. Die sind im Juni, werden die ausgelost, darüber sprechen wir sicherlich nächste Ausgabe. Letztes Thema noch zur aktuellen Saison. Letzter Spieltag, Charleroi und Standard Lüttich gegeneinander gespielt. Das sogenannte wallonische Derby darf wohl als eins der emotionalsten und konfliktreichsten bezeichnet werden und das machte seinem Namen alle Ehre. Es war wohl so, wenn ich es richtig zusammenbekomme, dass Charleroi vor der Lüttich-Kurve feierte. Also sie haben 2:0 gewonnen mit einer Fahne. Dann ist ein Lüttich-Anhänger auf den Rasen und hat diese Fahne gezogen. Dann die Spieler aufeinander mit Fans etc. etc. Polizeieinsatz. Das waren schwierige Bilder so insgesamt, weil eben natürlich Pyro, aber eben auch Menschen auf dem Feld. Und das sorgt für eine breite Diskussion über Belgien hinaus zum Thema Pyrotechnik und Fußballfans im Allgemeinen. Ich finde nach wie vor das Thema Pyrotechnik sehr schade, dass man dem Thema in Bärendienst erweist, wenn das immer wieder aufs Feld fliegt. Und das ist jetzt eben häufiger passiert. Und grundsätzlich liefern halt solche Szenen Anlass für viele Diskussionen. Und man spricht auch von empfindlichen Strafen, die drohen. Das war schon ein bisschen zu viel, oder?
Das war viel zu viel. Es war ein Riesenproblem, dass es so passiert ist. Es ist wirklich ein Bärendienst für Leute, die sich für Fernrechte einsetzen, wahrscheinlich sogar über Belgien hinaus. Das Derby ist halt wirklich kein schönes. So, also es ist sehr intensiv, aber es wird halt wirklich regelmäßig über die Stränge geschlagen. Es gab vor ein paar Jahren den Fall, dass die eine Fangruppe tote Laborratten auf die andere Fangruppe geworfen hat. Und also das zeigt ja schon, wie drüber das ist an der Stelle. Und dass es halt auch nicht mit Humor genommen wird, sondern um ja schlimme Sachen geht, die eigentlich nicht so passieren sollten im Fußballstadion oder um ein Fußballstadion herum. Die Feierei war halt dumm von den Spielern in Richtung der Anderlecht, der Standard-Supporter. Es ging für Charleroi wirklich um nichts, bis auf darum, dieses Derby zu gewinnen. Und Standard hätte sich halt hätte sich qualifizieren können für die letzte Playoff-Runde im belgischen Fußball gegen den Tabellenfünften der Playoffs. Das ist wahrscheinlich, Moment, jetzt muss ich einmal kurz überlegen. Anderlecht ist 4., Mechelen ist 6., Gent müsste das dann sein, genau. Und wenn der Gewinner davon kriegt den letzten Europapokalplatz, also spielt die Qualifikationsrunde für die Conference League.
Ja.
So, und da ging es um Standard drum, das zu kriegen. Und es täte dem Verein wahrscheinlich sehr gut, auch mal wieder europäisch zu spielen und den Fans. Aber die Mannschaft hat das auf dem Platz überhaupt nicht umsetzen können an der Stelle, war schlecht eingestellt. Chalo hat dieses Derby verdient gewonnen, hat dann beim Feiern sich dumm verhalten aus meiner Sicht. Eigentlich war das ein Fehler, so zu feiern und die Standardfans so zu provozieren offensichtlich. Gleichzeitig ist das, was dann nach passiert, geht halt nicht. Und also man kann natürlich, also das ist, diese Provokation ist eigentlich keine, kann das nicht irgendwie gutheißen, sondern kann das nicht wirklich rechtfertigen, was dann passiert ist. Ein Spieler, also ein Fan hüpft über die Balustrade und klaut halt die Fahne aus der Hand der Chalobah-Fans. Die Fahne landet dann auch im Endeffekt im Standardblock und wird dann wahrscheinlich auch irgendwann verbrannt werden. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema. Andere Fans und Ordner sind auch da und Spieler tackeln sich gegenseitig und das ist halt wirklich im Englischen würde man sagen, a brawl, also wirklich wie so eine Art Kneipenschlägerei zwischen Fans und Spielern und die Spieler sogar auch gegenseitig. Aus den übrigen Fanblöcken werden Pyros geworfen, die tatsächlich auch Leute treffen, obwohl niemand dann davon wirklich verletzt wird, was halt wirklich gar nicht geht. Das ist hochgefährlich und ist halt was man nicht machen darf. Das Einzige ist, es sieht natürlich spektakulär aus, wenn man sich das die Bilder anguckt. So, also dieses Werfen ist optisch ja beeindruckend. Und dann ein bisschen später kommen Charleroi-Fans halt wahrscheinlich um die Fahne zurück zu erobern in Richtung des Fanblocks von Standard. Kriegen die Fahne nicht, aber kriegen halt einen anderen Standard-Fan noch zu packen und schlagen auch auf ihn ein. Und das war das wallonische Derby von diesem Jahr. Das wird sicher das letzte für einige Jahre mit Auswärtsfans gewesen sein. Wenn man das alles in Relation setzt, sind diese ganzen Maßnahmen in Belgien, die getroffen werden, nicht dazu geeignet, Feuerwerk aus dem Stadion zu halten. Das hat man zum Beispiel bei dem Pokalfinale ganz, ganz klar gesehen. So. Und was halt passieren wird weiterhin, ist neben dieser Sperre für Auswärtsfans, die wirklich zu erwarten ist, halt weiter andere Maßnahmen, die das Auswärtsfahren weniger attraktiv macht. Und das ist so eine Art, so ein Teufelskreis in Belgien, dass die Auswärtsfahrten so unattraktiv sind, dass eigentlich nur Leute, die wirklich viel Bock haben und irgendwie der organisierten Fanszene nahestehen, auswärts fahren und das für Normalos nicht attraktiv ist. Das merkt man daran, dass bei uns, obwohl das Stadion immer ausverkauft ist, wirklich Probleme hat, die Auswärtsblöcke zu füllen. So, und ich merke das halt auch persönlich, es war in der zweiten Liga eigentlich viel cooler, dass man halt frei anreisen konnte und also Belgien ein bisschen kennenlernen konnte mit dem Fahren und jetzt, wenn man im Bus ist, ist das halt alles weg. Man fährt im Bus hin, man fährt im Bus zurück, okay, man sieht das Stadion, man hat dann da quasi relativ schikanenmäßige Anfahrtswege, schikanenmäßige, was rein darf, was nicht rein darf, halt man ist dann auch so eingesperrt, wenn man ankommt zwischen Busparkplatz und Auswärtsblock. Und es ist einfach keine tolle Erfahrung und man muss seinen Verein und den Fußball schon wirklich sehr gern haben, um das auf sich zu nehmen. Und man muss, wenn man jetzt seine Kinder mitnimmt, kann es gut sein, dass man denen halt wirklich was abverlangt. So eine Auswärtsfahrt für eine Familie, die in Deutschland in vielen Stadien und in vielen Duellen möglich ist, nicht in allen natürlich, ist in Belgien eigentlich fast unerhört. Wir haben, glaube ich, pro Saison in der Hauptrunde 1 bis 2 Spiele, wo wir frei anreisen dürfen, in den Playoffs gar nicht. Und das wird jetzt weiter drehen und es wird dann dafür sorgen, dass wieder weniger Normalos ins Stadion kommen und halt mehr die Idioten dann da sich auch aufschaukeln können weiterhin. Und ja, das ist da das Problem.
So ist es wohl. Also das ist auf jeden Fall ein großes Thema außerhalb unseres wunderbaren Vereins. Lass uns, um diese Episode abzuschließen, dann nochmal die Awards der Saison verleihen, beziehungsweise ein paar Vorschläge zu machen. Wir können das ja dann mal testen, ob die Community das ähnlich sieht. Dein Spiel der Saison 2026-27.
Mein Spiel der Saison war das Champions League Heimspiel gegen Atalanta, dass wir das erste Heimspiel, das wir gewonnen haben. Super tolle Stimmung. Wir haben es endlich geschafft, im Anderlecht-Stadion als Heimmannschaft auch vernünftig Stimmung zu installieren. Das hat ein bisschen gedauert, bis wir das da wirklich zurechtgefunden haben. Und wir sind ja auch nicht da, wo die Anderlecht-Fans sind, sondern auf der langen Seite. Die Stimmung war gut, das Spiel war gut. Es war ein sehr, sehr schöner Abschied von der Champions-League-Saison und eine sehr würdige Krönung von der ersten Champions-League-Saison. Schade, dass es nicht für mehr gereicht hat. Es war ja dann auch wirklich knapp. im Endeffekt, aber da hätte man halt nicht 4-0 die beiden ersten Heimspiele verlieren dürfen. Ich denke, dass das so der Fehler war, das ist Lehrgeld, aber es hat so viel Spaß gemacht, dass das, glaube ich, kein Problem ist. Die Honorable Mentions sind das Playoff-Spiel gegen Brügge, dass sie wirklich grandios gewonnen haben, das Hinspiel. Und das erste Champions League-Spiel überhaupt in Eindhoven. Die waren wirklich großartig. Wobei die Auswärtsspiele alle toll waren. In der Champions League, auch die wir nicht gewonnen haben.
Okay, dann erstes Champions League-Spiel in Eindhoven noch. Ich habe ebenfalls, das war der 19. April, das 2-1 gegen den FC Brügge, ein starkes Spiel, und würde noch das Auswärts, auch wenn es eine Niederlage ist, beim FC Bayern München. Das Auswärtsspiel, weil es einfach in dieser Form etwas Historisches ist für die Chronik. Und damit hätten wir 4 Spiele, und das können wir ja zur Abstimmung stellen, der Spieler der Saison. Deine Vorschläge?
Ich würde eigentlich sagen Kevin McAllister. Ich fand, er war der beste Spieler von Union, und als er einen Blackout hatte, ist Union auch zusammengebrochen so ein bisschen. Natürlich nicht gut, wenn man so abhängig ist an der Stelle, aber ist so sympathisch. Er hat jetzt auch gerade nochmal auf Social Media gesagt, dass er sich gut vorstellen könnte zu bleiben und das natürlich abhängig ist von Verhandlungen. Was für jemanden seines Kalibers, der gehen wollen würde, wäre das ungewöhnlich, das so zu sagen. Von daher hoffe ich, dass er uns noch erhalten bleibt. Er ist so ein toller Spieler, so eine tolle Person. Honorable Mentions kann man sagen. Promise David würde ich natürlich sagen, auch wenn er natürlich jetzt raus war bei den wichtigen Teilen der Saison leider. Christian Burgess als Kapitän und auch wirklich Anführer. Und diese Steigerung, die er in der letzten Saison gemacht hat, hat er jetzt einfach beibehalten, dass er auf dem Niveau wirklich nochmal angekommen ist, auf dem er spielt. Und selbst in der Champions League war er jetzt, der ist ja ein bisschen langsamer, überhaupt gar kein Problem, dass er da gespielt hat, was man vorhinein vielleicht auch nicht unbedingt erwartet hätte. Habe ich, ja, im Mittelfeld waren sie alle ganz gut, Sorgan ist großartig, aber ich finde, vom Charakter her haben McAllister und Burgess und auch Thomas David mehr Impact.
Okay, also da hast du ja nun 3 schon genannt. Ich hätte Kevin McAllister, also das passt ja ganz warm. Da haben wir 3 Namen. Wenn wir jetzt den Aufsteiger der Saison, dann käme ich nochmal mit Sorgan, den du gerade erwähnt hättest, ob er damit reingehört, weil ich finde halt, der hat sich sehr, sehr stark entwickelt. Und meine Nummer 1 wäre aber Sportfreund Smith, der dann doch der Saison dann nochmal seinen Stempel aufgedrückt hat und eine gute Entwicklung genommen hat.
Ja, definitiv. Großartiger Spieler, großartige Entwicklung. Sonst fällt mir aber auch keiner ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war jetzt nicht die Saison der Durchbrüche an der Stelle, finde ich. Aber erfahrungsgemäß wird es dann nächste Saison wieder der Fall sein.
Okay, und dann noch so eine letzte Kategorie, Legende der Saison. Da sind halt 2 Sachen. Den einen, den du schon bei Spieler der Saison, Christian?
Burgess.
Und dann den von dir genannten Spieler, der verabschiedet wurde.
Guillaume François.
Ja.
Ich hätte noch eine dritte Person, das ist Rob Schroefs. Der ja von Mechelen kam und wo auch nicht, also der in Mechelen ja auch eine Legende ist. Und ich finde, dass Sorgan ist so ein bisschen unsichtbarer geworden in den Playoffs und Schroefs war eigentlich mehr da. Und ich freue mich auf die nächste Saison mit ihm oder die nächsten 2-3 Saisons. Ich glaube, dass er wirklich diese Führungsrolle nochmal anders übernehmen kann, jetzt wo er schon eine Saison da war. Kann mir gut vorstellen, dass wirklich viel von unserer Saison, wenn die wirklich gut läuft, kann das auch gut an ihm liegen.
Okay, dann würde ich ihn bei den Aufsteigern mit einsortieren.
Ja, passt zu beiden.
Genau. Okay, wunderbar. Dann haben wir das durchbesprochen und es steht auch schon fest, dass wir uns zeitnah zu einer neuen Ausgabe verständigen werden, denn wir wollen über Molenbeek reden, wir wollen über das Stadion, die Petition, wenn ich das richtig verstanden habe, die es da gibt, reden, und wir wollen über Ab- und Zugänge reden, und ich nehme an, dass spätestens in 14 Tagen so eine erste Entwicklung da ist. Dann dürften auch, na gut, dann die Champions League Auslosung noch nicht da, aber über Stadionprojekt und Molenbeek, ich denke, das füllt eine Episode gut. Dann wären wir mit den Themen durch und ich darf dem Pokalsieger der Saison 2025-26 danken, dass du mitgemacht hast, und freue mich, wenn wir uns wiederhören.
Ja, ich bedanke mich bei dir, lieber Danny, dass du das, diesen Podcast so schön organisierst, dass du mitfieberst und bei allen Zuhörenden, dass sie uns auch die Daumen hoffentlich gedrückt haben. Und freue mich auch sowohl auf einen Zwischensaisons-Podcast als auch auf die kommende Saison natürlich.
In diesem Sinne, mach's gut.
Bis bald. Ciao.